Jeder spricht über Schönheit, aber fast niemand ehrlich darüber. Das wollen wir ändern. Wir stellen die Fragen, die sich sonst kaum jemand zu fragen traut und geben ehrliche Einblicke in eine Welt, über die oft nur oberflächlich gesprochen wird. Willkommen bei Aesthetic Insights, dem Podcast, der hinter die Kulissen der modernen ästhetischen Medizin blickt. Gespräche, die unter die Haut gehen, mit führenden Expertinnen und Experten des Kurzbari-Zentrums. Mein Name ist Viktoria Eineter. Schön, dass Sie heute dabei sind. Heute sprechen wir über einen Eingriff, der oftmals unterschätzt wird, obwohl er zu den komplexesten und emotionalsten Eingriffen in der ästhetischen Medizin zählt, die Rhinoplastik, aber auch über die Frage, warum die Nase weit mehr als nur ein Merkmal des Gesichtes ist. Sie beeinflusst Proportionen, Profil, Ausdruck, aber auch manchmal den Selbstwert. Gleichzeitig hat sich auch die Nasenchirurgie selbst massiv geändert. Was früher standardisiert wirkte, ist heute hochpräzise und technologiebasiert. Und genau darüber sprechen wir heute. Herr Dr. Christoph Grill ist bei mir zu Gast. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bevor wir allerdings gleich in die Welt der Rhinoplastik eintauchen, wie begann Ihr Weg in die ästhetische Medizin?
Das war eigentlich ein Zufall, wie es oft so ist im Leben. Also ich habe als plastischer Chirurg begonnen, meine Ausbildung zu machen. Da hat ästhetische Chirurgie einen kleineren Stellenwert, weil ja zur plastischen Chirurgie sehr viel dazugehört. Und ich habe das damals gar nicht so am Schirm gehabt. Und dann gab es plötzlich die Gelegenheit, beim Raffi Kurzbari, der das Zentrum gegründet hat, hier dazuzukommen. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ich muss noch so viele andere Dinge machen und alles operieren, was es so gibt. Und es war meine Gelegenheit, das zu tun. Und wie es so mit Gelegenheiten ist, man muss sie manchmal erpacken, wenn sie da sind. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und jetzt bin ich hier und sehr glücklich damit.
Die Nase, wurde mir gesagt, ist einer der komplexesten Bereiche. Warum gerade die Nase? Was fasziniert Sie daran?
Auch das, muss man zugeben, war eigentlich ein bisschen ein Zufall, weil ich habe mit dem Raffi Kurzbari sehr viel Gesicht schon gemacht, im Sinne des Themas, wissenschaftliche Studien dazu, und ich habe generell auch Gesicht immer gerne gemacht als operatives Thema, auch in der Rekonstruktion, weil es mich anatomisch am meisten interessiert. Ich fand, es war spannend und es ist einfach ein schönes Operationsfeld gewesen. Und auch da hat sich das dann zufällig gegeben, dass es hierfür Platz gab, sozusagen das hier zu machen, und er sagt auch, das wäre doch was für dich. Und ich sage, ja, eigentlich, wenn ich das mache, wenn ich ästhetische Chirurgie mache, dann ist es im Gesicht für mich. Und ja, so ergab sich das dann. Also es war wie ein
schöner
Zufall
ja, genau. Der jetzt schon lange hält, weil Sie haben ja vorher erzählt, Sie sind seit 2018.
Genau, bin ich jetzt und mache ausschließlich diese Dinge. Ich habe früher alles auch schon gemacht, doch, aber das, was ich heute mache, mache ich nur noch ausschließlich seit dieser Zeit.
Man sagt ja, wenn man die Nase verändert, dann verändert sich das ganze Gesicht. Warum hat die Nase so einen enormen Einfluss auf die Harmonie des Gesichtes?
Sie sitzt einfach in der Mitte des Gesichtes. Das heißt, wenn wir einen Menschen anschauen, müssen wir an der Nase irgendwie vorbeischauen. Und wenn sie dann die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann sind wir abgelenkt von dem, was wir eigentlich an den anderen Menschen sehen wollen, die Augen. Wir schauen den Menschen in die Augen, wenn wir sprechen. Und das kann durch die Nase, wenn sie nicht harmonisch ins Gesicht passt, sehr abgelenkt sein. Und es bringt auch sehr viel Unsicherheit für manche Menschen mit dann auch. Und eigentlich ja, soll man die Nase gar nicht sehen. Sie soll nur so ein kleiner Statist sein und nicht herausstechen im Speziellen, weil wir, wie gesagt, mit den Augen, mit unserer Mimik kommunizieren und nicht mit der Nase. Und wenn das ablenkt davon, dann kann es eben störend sein.
Also das heißt in Wirklichkeit, wenn man sagt, irgendwas wirkt jetzt harmonischer, man kann jetzt aber nicht genau sagen, was, dann ist die Rhinoplastik gelungen.
Dann ist es genau idealerweise so gelaufen. Also es gibt oft die Patienten, die sagen, ich kann das gar nicht verstehen, warum mir niemand sagt, dass deine Nase operiert ist, weil das fällt den Leuten gar nicht auf, obwohl sie wirklich sehr anders ausschaut im Vergleich zur Ausgangssituation, weil sie nicht bemerkt wird. Das heißt, eine Nase ist dann gut, wenn man sie nicht sieht eigentlich.
Ist eigentlich wie, ja. Sie arbeiten auch wie ein Künstler, kann man sagen, in Wirklichkeit.
Ja, ich sage es immer ein bisschen unromantisch, es ist für mich ein bisschen mehr Malen nach Zahlen, weil es sehr viel um Anatomie geht und auch Messungen, aber ja, wie bei vielen Dingen, ein bisschen ein Gespür für manche Sachen braucht man schon. Aber es ist für mich weniger Kunst als, so nüchternes klingt Anatomie dahinter.
Man sagt ja, dass die Rhinoplastik wirklich zu den emotionalsten Eingriffen zählt in der ästhetischen Medizin. Sehen Sie das in Ihrer Praxis, dass die Patientinnen sich wirklich jahrelang mit ihrer Nase plagen und dann zuerst zu ihnen kommen? Ist das ein ist Prozess?
Ganz typisch.
Oder?
Es ist ganz typisch. Zum einen hat es damit zu tun, dass das Thema Nase für viele Menschen nicht erst zu Beginn, wenn sie erwachsen sind, sondern viele sagen schon, ja, ich habe schon mit 13, 14 gewusst, ich werde mir mal meine Nase operieren lassen müssen, weil da habe ich schon gesehen in meiner Pubertät, dass sich die ändert. Das ist nicht bei allen so, aber das gibt es manchmal. Dadurch vergehen schon mal zwangsläufig viele Jahre, weil man natürlich als Teenager keine Nasenoperation machen würde. Man muss erwachsen sein dafür. Dann wird man erwachsen, dann passiert das Leben, man hat Dinge, die man tun möchte, man beginnt zu arbeiten, das heißt, dann ist nicht mehr so Zeit. Nase ist immer so ein Off- und On-Thema und so vergehen die Jahre manchmal. Dann gibt es auch viele andere Gründe, wie manchmal das Finanzielle, Kinder kommen auf die Welt, es passt gerade einfach nicht ins Leben rein und so vergeht einfach manchmal ein bisschen mehr Zeit damit, ja, und man nimmt das Thema viele Jahre mit sich dann mit und irgendwann muss man den Schritt halt wagen dann auch. Und
jetzt muss ich Sie kurz fragen, weil Sie das vorher erwähnt haben, ab welchem Alter darf man sich sozusagen unter das Messer legen?
Also für ästhetische Operationen gibt es eine strikte Regelung, die auch sinnvoll ist natürlich. Das bedeutet, man muss 18 sein, also volljährig, um eine ästhetische Operation durchführen zu dürfen auch. Es gibt ganz wenige Ausnahmeregelungen, wo man es auch ab dem 16. Lebensjahr machen darf, aber da gibt es besondere Regelungen. Ja, wenn das wirklich relevante Themen sind, aber das ist ein anderer Prozess dann bei der Planung dafür auch, aber in der Regel ja muss man volljährig sein, beziehungsweise ist es auch aus medizinischer Sicht sinnvoll, das nicht vorher zu machen, weil das Gesicht und die Nase ändert sich auch noch im Erwachsenwerden. Ja. Und auch wenn man noch ein paar Jahre länger wartet über die 18 hinaus, ist es nicht von Nachteil, aber zumindest da ist sie mehr oder weniger.
Ja, man ist auch gesettelt und man weiß und wirklich, was man
ist auch
möchte.
Natürlich, und, ja, man ja. ist erwachsen einfach auch. Ja,
angenommen, man ist erwachsen und man entscheidet sich, sie zu konsultieren. Haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass es bei manchen Patientinnen nicht und Patienten nicht ausschließlich um die Ästhetik geht, dass da mehr dahinter steckt?
Also mehr dahinter stecken tut oft, was die Funktion betrifft. Mhm. Also ich würde sagen, sicher die Hälfte der Patientinnen und Patienten, die ich habe, hat auch ein Thema mit der Atmung, was für die Nase natürlich wichtig ist auch. Dass mehr dahinter steckt, dass man manchmal die Probleme seines Lebens auf das projiziert und sich dann erwartet, wenn ich die Nase operieren lasse, werde ich der glücklichste Mensch auf der Welt sein. Ich werde Millionärin werden, erfolgreicher, von allen geliebt. Das gibt's manchmal, das sagen manchmal sogar Menschen direkt so. Da muss man natürlich sehr vorsichtig dann agieren und schauen, ist das jetzt wirklich sinnvoll, das zu tun? Weil
wo ziehen Sie sonst Grenzen? Was ist so für Sie...
Also Grenzen gibt es einfach aus medizinischer Sicht ganz einfach. Das heißt, was kann man machen aus einer Nase bei einer Operation? Nicht alles ist immer möglich. Und wenn jetzt jemand sehr unrealistische Vorstellungen hat oder so fokussiert ist auf verschiedenste kleinste Details, die gar nicht umsetzbar sind oder auch große Änderungen, die einfach nicht möglich sind, dann muss ich einfach hier eine Grenze sagen, das kann ich einfach nicht machen. Es wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss eine Grenze ziehen dann auch und sagen, dann kann ich sie einfach nicht operieren, wenn das die Erwartung ist, die ich dann nicht erfüllen könnte. Ansonsten gibt es verschiedenste Geschmäcker, verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt für mich jetzt keine große Grenze. Das kann oder soll man nicht machen. Es muss einfach passen.
Die begegnen Ihnen trotz alledem immer wieder Mythen, auch aktuell, die Nase betreffend, die Sie dann ausräumen?
Mythen, ja. Also ein Mythos ist, eine Nase, die operiert ist, sieht man. Muss man sehen, dass sie operiert aussieht. Das sehe ich nicht so, das war früher vielleicht so, beziehungsweise hat man die offensichtlich operiert ausgesehen haben, einfach erkannt, dass sie operiert sind und die anderen eh nicht gesehen. Das ist so ein Thema, also nein, sie muss nicht operiert ausschauen, damit sie, wenn sie operiert wird auch. Ja, das ist ein Mythos, dem viele glauben. Sie haben alle Angst, dass eine operierte Nase unnatürlich aussieht, dass sie irgendwo hoch oben steht und man in die Nasenlöcher von vorne hineinschauen kann. Das ist die größte Angst von einem Patienten, aber dem kann man schon begegnen und das muss es nicht sein.
Das heißt also, eine Nase einfach nur kleiner zu machen, ist nicht die Kunst, sondern die Nase so operativ hinzubekommen, dass man eben den Eingriff gar nicht sieht, im besten Fall.
Genau, also das ist das, worum es geht.
Aber können Sie uns vielleicht nochmal erklären, warum die Rhinoplastik für Chirurginnen und Chirurgen so komplex ist und viele sich davor fürchten?
sie ist als Operation halt technisch anspruchsvoll, weil wir sind in einem kleinen Gebiet, eine kleine Region, wo sehr viele verschiedene Sorten an Geweben, nennen wir es, zusammenkommen. Es gibt Knochen, es gibt Knorpel, die wir ändern müssen. Es ist nicht ein Stück Stein, das man meißelt und abschleift und dann hat man das hier liegen dann und dann ist es fertig, sondern es ist eigentlich wie ein Kartenhaus. Ja, Knorpel und Knochen stehen wie dünne Plättchen nach oben, bauen ein Haus auf, über das sich dann die Haut drüber legt. Und das ist einfach technisch manchmal herausfordernd, aber auch die Vorhersagbarkeit des Ergebnisses ist das, was sie schwierig macht, weil das hat man nicht nach einer Woche, nicht nach 3 Wochen, sondern nach circa einem Jahr und da ändert sich sehr viel. Und das heißt, es muss reifen und manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter, weil die Heilung etwas ist, das wir nie zu 100% kontrollieren können. Deswegen geht es bei der Nasenspritzung ganz viel um Kontrolle, dass das Ergebnis auch gehalten wird. Und wenn Sie heute das machen, zu wissen, was kommt in einem Jahr heraus, ist einfach schwierig. Ja? Das heißt, da braucht es einfach viel Erfahrung damit. Das ist natürlich für viele anspruchsvoll, weil es ist im Gesicht. Also wenn was nicht passt, es ist nicht versteckbar. Man kann sich nicht irgendein Kleidungsstück drüber anziehen und den Alltag damit schaffen, sondern es ist einfach immer da. Und das macht es natürlich auch in der Patientenbetreuung und im Weg mit den Patientinnen halt auch anspruchsvoll, ja, und schwierig.
Gibt es sowas wie die perfekte Nase aus Ihrer Sicht?
Perfekt in dem Sinne, wie man sie vermessen könnte und Maße und Winkel, theoretisch ja, aber eigentlich nicht, weil jedes Gesicht ist anders, die Proportionen in jedem Gesicht sind anders und eine Nase, die in ein Gesicht gut passt, passt in ein anderes vielleicht überhaupt nicht hinein. Das heißt, was ist dann schon perfekt? Es gibt ein Beispiel dafür. Man hat ein Maß für den Winkel zwischen der Oberlippe und dem Nasensteg. Das heißt, da geht es darum, wie hoch ist eine Spitze gehoben. Das soll, sagt man bei Frauen, irgendwo so zwischen einem Winkel 100 bis 120 Grad sein. Dazwischen ist aber ein Riesenunterschied. Also das sind große Welten zwischen 100 und 120 Grad. Trotzdem kann es in jedem Fall passen. Mhm. Das heißt, perfekt ist sie dann, wenn sie kein Thema ist. Mhm. Für mich natürlich als Chirurg ein bisschen anders, weil ich tue andere Dinge analysieren und andere Sachen anschauen. Das heißt, für mich ist eine Operation dann gelungen, wenn die Patientin sagt, seit der Operation, ich denke nicht mehr an die Nase, ich fühle mich wohl, ich habe gar kein Thema mehr damit und gehe voller Selbstbewusstsein und voll guter Stimmung durchs Leben.
Weil Sie gesagt haben, dass Natürlichkeit immer essentieller wird, dass die Patientinnen sich immer mehr natürliche Ergebnisse wünschen. Gibt es da Tipps, die Sie umsetzen und haben, damit während des Eingriffs das Resultat dann auch wirklich sozusagen dem entspricht, was die Patientin sich wünscht?
Das Wichtigste ist hierbei das Gespräch vorher schon. Also, dass man bei der Beratung für die Operation erstens mal die Wünsche der Patientin erfasst. Also man muss den Menschen zuhören auch. Danach muss ich der Patientin und Patienten erklären, was kann ich machen. Ich muss auch erklären, welche Konsequenz hat der eine Schritt auf die andere Stelle der Nase. Das heißt, manchmal muss man auch mehr ändern als einen beschäftigt tatsächlich, weil es sonst nicht zusammenpassen würde. Das heißt, um möglichst am Ziel anzukommen, möglichst gemeinsam am ähnlichen oder selben Ziel, muss man das vorher besprechen, erfahren, was stört. Ich muss erklären, was kann ich tun, was muss ich tun, damit wir dann eben derselben Meinung sind, ob die Nase gut aussieht oder auch nicht. Natürlich gibt es auch manchmal hier kleinere Abweichungen davon. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und dann geht es natürlich um die Umsetzung. Das heißt, es gibt Planungswerkzeuge, 3D-Simulationen, die man auch bei der Operation einsetzen kann, um möglichst das sozusagen zu erreichen, was man vorgehabt hat auch.
Nun hat jetzt natürlich nicht jeder das Glück, dass er gleich bei Ihnen landet und seine Erfahrungen gemacht, vielleicht mit verpfuschten Ergebnissen sogar. Ist es schwieriger, eine bereits voroperierte Nase zu operieren, so sogenannte Revisionseingriffe? Sind die besonders anspruchsvoll?
Allgemein sind sie das. Ja, der Grund ist ja, dass einfach in der Nase schon viel passiert ist vielleicht. Das heißt, es sind gewisse Dinge schon geschnitten, vielleicht auch nicht mehr ganz vorhanden, unter Anführungsstrichen kaputt. Es gibt Narben, mit denen wir zu kämpfen haben. Sie sind auch anspruchsvoller, weil sie oftmals eine Knorpelverpflanzung von anderen Körperstellen erfordern. Das heißt, eine häufige Knorpelentnahme findet bei einer Rippe statt, wo wir Rippenknorpel dann uns sozusagen zurechtschnitzen müssen, weil in der Nase nichts mehr da ist, um das wieder aufzubauen. Das heißt, das kann schon komplexer machen, anspruchsvoller, aber es kann eine noch nicht operierte Nase komplizierter sein manchmal, wenn die Ausgangssituation schwierig ist, als eine bereits voroperierte Nase. Also so ganz pauschal kann man es nicht sagen, aber allgemein ja, voroperierte Nasen sind schwieriger in der Operationsart. Es gelten etwas andere Regeln für uns Chirurgen da drinnen auch. Da braucht man.
Aber wie ist das dann auch, ich meine, die chirurgische Seite ist natürlich die absolut hat oberste Priorität, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Patientin oder der Patient dann auch an Vertrauen verloren hat. Wie treten Sie dem gegenüber?
Das ist natürlich schon auch ein sehr emotionales Thema dann, weil die Patientin hat sich oder der Patient über Jahre das überlegt, das zu tun, dann wird es gemacht. Dann kommt etwas raus, das nicht passt. Das heißt, man ist sehr enttäuscht natürlich auch. Das kommt dann auch darauf an, wie dann der Umgang mit den Chirurgen und Chirurginnen war natürlich dann auch, wie die zu den Patienten waren. Da kann es schon eine Kränkung, Vertrauensverlust geben auch tatsächlich. Dann folgt sehr viel Unsicherheit. Na, wird es denn beim zweiten Mal besser überhaupt? Kann man es überhaupt? Das ist sehr viel Aufregung. Also Patienten, die eine zweite Operation brauchen, sind oftmals aufgeregter als die noch keine Operation vorher hatten. Es ist halt, ja, ist auch nachvollziehbar. Es ist halt dann nur wichtig auch, dass man dem Patienten und Patientin vermittelt, dass halt dann es nicht so sein könnte vielleicht unbedingt, wie es sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben, weil einfach schon was passiert ist. Das heißt, die Erwartung ist natürlich immer die, ja, jetzt soll es genauso werden, wie ich es mir immer gewünscht habe. Nur ist das halt dann nicht immer ganz umsetzbar. Das heißt, da gibt es manchmal ein paar Abstriche, heißt nicht, dass es schlecht wird. Nein, das kann trotzdem sehr, sehr gut werden, nichtsdestotrotz. Nur einfach manchmal mit gewissen Limitierungen.
Die moderne Rhinoplastik hat sich allerdings nicht nur chirurgisch verändert, sondern auch technologisch. Sie arbeiten ja hier, wurde mir gesagt, mit den modernsten Technologien, die es momentan am Markt gibt. Und es gibt hochpräzise Planungsmethoden, auch im Hinblick auf diese dreidimensionalen Gesichtsscans. Das hat mich total fasziniert. Können Sie uns ganz kurz erklären, was passiert da? Wie kann man sich das vorstellen?
Es läuft so ab, wenn eine Patientin zur Beratung kommt für eine Nasenoperation, gibt es erst das Gespräch zu erfassen, was stört sie, was beschäftigt sie, dann untersuche ich die Nase, es werden Fotos gemacht auf und ein 3D-Scan, das heißt, das ist eine eigene Kamera, also es sind mehrere Kameras, die aus verschiedenen Winkeln ein Foto vom Gesicht machen, aus dem wird ein dreidimensionales Bild errechnet, an dem ich dann gemeinsam mit der Patientin gewisse Operationsschritte und Veränderungen vorführe oder nachvollziehe. Und dadurch entsteht für mich einerseits gleich ein Operationsplan. Das heißt, ich habe in meinem Kopf schon, da mache ich dies, da mache ich jenes, da wird der Knochen so bearbeitet, der Knorpel so bearbeitet. Und die Patientin kann das mitverfolgen, was ich gerade tue, sozusagen im Kopf, in der Vorstellung, wo ich es erkläre. Dadurch entsteht dann ein Bild am Ende der Beratung, wo ich dann die Patientin frage, wenn die Nase nun so aussehen würde, würden sie sich wohlfühlen. Und da kann man noch drüber sprechen, sozusagen. Hin und wieder kann man ein paar Anpassungen machen. Aber die Patientin bekommt dadurch auch so ein bisschen Eindruck, aha, so könnte ich ausschauen. Ah, jetzt verstehe ich, warum er das sagt, weil sonst wird es nicht passen. Und so haben wir einerseits mal gut aufgeklärt damit. Andererseits nutze ich auch das für die Operation. Das heißt, während der Operation haben wir diese Bilder der Simulation auch auf Bildschirmen im Operationssaal. Das bedeutet, ich muss ja bei der Operation auch ständig eine Entscheidung treffen. Ich bin permanent am Entscheidungen treffen. Mache ich die Naht so, platziere ich das hier oder dort? Wenn ich schon etwas habe, wo ich weiß, der Patientin würde eher das gefallen oder ich brauche das, um das zu erreichen, dann habe ich schon etwas Vorarbeit geleistet und muss mir nicht alles irgendwie bei der Operation ausdenken und lande auch nochmal präzise am geplanten Ziel. Das heißt, es wird für mich dann ein Werkzeug sein, mit dem ich ständig vergleiche, ein Bild, das ich bei der Operation vor mir habe.
Das heißt allerdings, wenn die Patientin nach dieser Simulation das Bild von der zukünftigen Nase sieht, ich kann mir vorstellen, dass das total emotional auch ist. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie das Gefühl, dass Patientinnen sich aufgrund der Simulation dann relativ schnell für eine Operation entscheiden?
Ich bin nicht sicher, ob es an der Simulation direkt liegt, weil Bildbearbeitung macht heute fast jeder irgendwie schnell mal auf seinem Handy. Das heißt, viele Patientinnen haben schon ein Bild mit, wo sie selbst was gemacht haben dran auch, zeigen es mir dann auch. Es ist so, dass manche tatsächlich emotionaler sind und fließen ein paar Tränen, wenn sie es sehen, weil sie sich so schön wünschen auch. Ob es jetzt an der Simulation liegt, dass man sich eher dafür entscheidet, mag vielleicht sein, dafür möchte ich es aber nicht einsetzen. Ich betone immer ganz, ganz stark, es ist ein Kommunikationswerkzeug für uns beide, damit ich verstehe, was Ihnen gefällt, damit Sie verstehen, was ich vorhabe, um eben möglichst am selben Ziel anzukommen. Vielleicht sieht die Nase genauso aus, Vielleicht wird sie auch schöner als die Simulation. Vielleicht wird sie auch etwas schlechter. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil es einfach Abweichungen geben kann. Aber wir wollen möglichst am selben Ziel ankommen und nicht Rinderfiletsteak bestellt haben und dann das Kartoffelgulasch bekommen, sozusagen, ja, um es zu vergleichen.
Das heißt, die Simulationen sind schon präzise, aber sie erlauben sich vorbehaltlich.
Weil ich bei der Nase einfach auch die Heilung mit einrechnen muss nach einer Operation. Und da kann es einfach Abweichungen geben manchmal. Leider Gottes, trotz aller Sorgfalt.
Würden Sie sagen, dass die technologische Präzision aufgrund dieser Simulation die Qualität der Ergebnisse trotz alledem beeinflusst?
Ja, weil wir einfach präzise entscheiden können und es passender umsetzen können. Das heißt, es ist ein Werkzeug, das hilft. Natürlich gibt es auch andere technische Mittel, Geräte bei der Operation tatsächlich, die wir verwenden können, wie schonendere Instrumente für die Beatmung von Knochen und so weiter und so fort. Das heißt, das macht das alles besser, als es noch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 100 Jahren war.
Viele Patientinnen und Patienten haben ja dann Angst vor der Operation selber. Wenn Sie uns jetzt mal mitnehmen in so einem Ablauf, wie sieht das aus von der Konsultation bis zum Operationstisch?
Okay.
Wie läuft das ab?
Also beginnen tut, wie schon gesagt, alles mit der Erstberatung, wo eine Planung entsteht dann auch. Es gibt immer vor der Operation nochmal einen Termin, wo man alles nochmal durchgeht, auch wo die Narkosevorbereitung stattfindet, weil die Nasenoperation findet in Vollnarkose statt. Das machen wir alles hier bei uns im Zentrum. Und dann gibt es einen Operationstermin. Die Patienten checken bei uns auf der Station ein, sind meistens etwas aufgeregt, sie bekommen ihr Bett, ihr Zimmer, dann geht es Richtung Operationssaal, dann steigt die Nervosität meistens nochmal ein bisschen, aber ich plaudere mit den Patienten, manche sind ablenkbar, manche sind dann doch so aufgeregt, dass sie dann da sitzen und nicht wissen, na, wann geht es denn eigentlich los, ja, das gibt es manchmal auch, ja, aber es ist eine freudige Nervosität oftmals und keine mit großer Angst in der Regel, weil ich es gut erkläre, weil die Patienten wissen, wie der Tag abläuft. Auch ich sage ihnen, da kommt dieses, da kommt jenes. Dann findet die Operation statt. Eine Nacht ist man bei uns im Zentrum, dann sieht man manchmal richtig bedient aus danach, ja, mit den blauen Flecken rund um die Augen, wie ein Panda-Bär kann man aussehen. Manche sind auch sehr unauffällig, dann gibt es einfach Unterschiede zwischen den Menschen. Und hat man die sogenannte Kartoffelphase vor sich, ja, danach, wo Schwellungen da sind. Aber meistens ist man nach 3 Wochen so unscheinbar, als hätte man, es wäre gar nichts passiert, sozusagen. Das heißt, dann ist sie unscheinbar schon.
Weil Sie die Heilungsphase schon angesprochen haben, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Patientinnen und Patienten Angst vor den Schmerzen haben. Was kann man sich darunter vorstellen?
Tatsächlich sind die Schmerzen bei einer Nasenoperation eher überschaubar, obwohl man Knochen bearbeitet, Knorpel bearbeitet, Schnitte hat. Das ist meistens eher wenig. Die Patienten bekommen Schmerzmittel mit, die sind nicht die stärksten, die wir haben. Es ist überraschend schmerzarm. Oft das Unangenehmste ist meistens, dass man schlecht Luft bekommt, dass die Nase zu ist, dass es ein Druckgefühl gibt. Das heißt, ich sage mal, es ist wie eine Woche Schnupfen und da muss man halt durch. Im schlimmsten Fall, manchmal geht etwas Luft durch, aber es schwillt einfach an. Ja? Und das ist das, worüber die meisten Patienten am meisten klagen. Aber es vergeht auch wieder, wenn dann der erste Verbandwechsel war, wo dann eine Nasenschiene entfernt wird und alles geöffnet wird, wird es gleich mal angenehm. Aber Schmerzen, muss man tatsächlich sagen, halten sich meistens in Grenzen, obwohl man Schmerzmittel mitbekommt und noch braucht. Ja. Das Furchtbare ist halt oft, wie man aussieht auch. Ja. Weil wenn man dazu neigt und kräftig angeschwollen ist und man kaum aus seinen Augen rausschauen kann, dann sieht man furchtbar aus und ist noch deprimierter, aber das ist eben die gesellschaftliche Ausfallszeit, die man planen muss, diese Schwellungsphase, die wir haben, und die dauert meist so circa 2 bis 3 Wochen an.
Der Panda-Effekt sozusagen.
Genau.
Viele Patientinnen machen sich sicherlich auch Gedanken, wo die Narben verlaufen, wo setzen sie die Schnitte?
Also es gibt grundsätzlich 2 Philosophien, wenn man so möchte, wie man Nasen operiert. Es gibt den geschlossenen Zugang und den offenen Zugang. Geschlossen bedeutet keine äußeren Narben an der Nase. Der offene Zugang ist mit einem Schnitt im Bereich des Nasensteges, das heißt in der Mitte zwischen den Nasenlöchern. Es gibt ganz viele Mischungen auch dazwischen und da kann man Jahrzehnte drüber diskutieren und streiten, so wie das in Fachgesellschaften gemacht wird auch. Ja. Am Ende des Tages muss man das machen, womit man die meiste Kontrolle hat. Ich operiere meistens nach der offenen Technik, das heißt mit dem Schnitt am Nasensteg. Und um ehrlich zu sein, die Narbe ist kein großes Thema.
Das heißt, man sieht sie auch nicht wirklich.
Sie ist am Anfang wie jede Narbe etwas gerötet. Es ist eine Stelle, wo man erstens nicht gut hinsieht. Man kann sie auch überschminken in den ersten Wochen. Aber tatsächlich ist die Haut am Nasensteg sehr zart und sehr fein und entsprechend platziert, passt sich so ins Hautbild ein, dass sie bei den meisten Patienten praktisch fast unsichtbar ist. Natürlich gibt es mal welche, wo man sie ein bisschen erkennen kann, aber nicht auf eine offensichtliche Art und Weise. Ja. Gegebenenfalls gibt es auch noch andere Einstiche, je nachdem, ob man den Knochen von innen gut bearbeiten kann. Hin und wieder gibt es einen kleinen Stich im Bereich der Nasenwurzel hier oben, aber es ist nur ein Einstich, den sehen die Patienten eigentlich fast gar nicht. Wenn man eine Nasenflügelverschmälerung machen muss, kann es auch sein, dass es hier im Bereich der Nasenflügel einen Schnitt gibt. Aber grundsätzlich so platziert, dass sie sich möglichst gut ins Hautbild einpassen. Und im schlimmsten Fall, ja, muss man vielleicht mal hier meine Narbe nachbehandeln. Die meisten machen es nicht. Aber man muss es besprechen. Und der Tausch sozusagen, das heißt, eine viel bessere Form für eine kleine Linie, ist ein akzeptabler, guter Deal für die meisten dann.
Hat man das alles hinter sich, dann ist natürlich die Frage, die im Raum steht, wann sieht man das finale Ergebnis?
Das ist die große Frage, ja. Also wann ist final sozusagen? Allgemein müssen wir wissen, es gibt eine Schwellungsphase, die intensiv ist in den ersten 2 bis 3 Wochen. Nach diesen 3 Wochen, wenn man über die Straße läuft, merkt es niemand mehr, dann ist sie unauffällig, aber noch geschwollen. Das ist etwas, was man als Patientin und Patient versteht oder als Chirurg und Chirurgin sieht und versteht, was hier eine Schwellung ist. Andere Menschen, die damit nicht beschäftigt sind, werden das nicht erkennen als eine offensichtliche Schwellung. Aber die Nase ändert sich dadurch, auch wenn sie abschwillt, weil einfach generell eine Schwellung hier ist oder weil die Haut sehr überschüssig ist und sich noch zurückziehen muss, weil sie sehr groß war, die Nase vielleicht. Dieser Prozess dauert so circa ein Jahr. Circa ein Jahr. Warum? Weil es gibt auch hier Unterschiede. Es gibt manchmal Veränderungen an der Nase, die sind erst nach 3 Jahren zu sehen oder ganz fertig, weil die Haut besonders dick war. Die braucht länger Zeit dafür als eine dünne Haut. Das heißt, Endergebnis natürlich eher circa ein Jahr. Und was zwischen 1 Jahr und 3 Jahren passiert, sind wirklich Kleinigkeiten, die man auf Fotos und bei Vergleichen sieht, aber das sind wirklich jetzt ganz, ganz kleine
Details. Gut, das ist hier chirurgischer, perfekter Zugang, aber meine Frage, wann kann man den Ex-Freund oder die Ex-Freundin beeindrucken?
Also da ist es schon so, nach 3 Wochen hat man schon eine Besserung, wobei natürlich schon noch 2-3 Monate vergehen, wo der Großteil der Schwellungen dann verschwindet. Ja, sagen wir mal so, im ersten halben Jahr passiert das meiste.
Und wann bin ich wieder arbeitsfähig?
Das kommt jetzt darauf an, was Sie arbeiten. Wenn Sie einen Schreibtischjob haben, kann man nach 2 Tagen Schreibtischtätigkeiten machen. Das geht, man sieht halt nur entsprechend aus und ja, man kann Homeoffice machen, das machen viele dann auch. Ich empfehle schon, etwas mehr Zeit zu nehmen. Wenn man in der Öffentlichkeit steht oder mit Menschen zu tun hat, naja, dann sollte man schon die 3 Wochen planen. Wenn Sie Fitnesstrainerin sind, naja, man darf halt keinen Sport machen für 4 bis 6 Wochen. Das heißt, da geht's halt dann nicht. Also es kommt ein bisschen drauf an, was man tut.
Die Nase beeinflusst ja nicht nur, wie das Gesicht aussieht, sondern hat ja auch eine Funktion. Manche vergessen das.
Ja.
Aber wie viele Patientinnen und Patienten begegnen Ihnen im Alltag, die eigentlich wegen einer Funktionsstörung zu Ihnen kommen?
Also es ist schon fast die Hälfte, würde ich aus dem Bauchgefühl sagen, die das berichten auch. Heißt jetzt nicht immer, dass die Atembehinderung die Hauptmotivation für die Portion ist, sondern ja, ich atme eigentlich nicht gut, aber damit komme ich zurecht. Eigentlich steht die Form für mich im Vordergrund. Nur wenn ich schon mache, dann hätte ich schon auch gerne eine Atemverbesserung. Oder auch umgekehrt, ich kriege so schlecht Luft, da leide ich wirklich drunter. Das Aussehen hat mir sowieso auch schon nie gefallen. Wenn ich da schon operieren muss, damit ich besser Luft bekomme, na, dann soll die Form auch gleich besser werden. Also es ist mal so
berichtet. Aber kommen auch Frauen mit ihren Männern, die schlafen?
Also wenn die Frau den Mann bringt, damit er sich operiert und der keine Lust hat, sich operieren zu lassen, operiere ich ihn natürlich nicht.
Das
geht das ganz, ganz selten hin und wieder mal auch, aber ist nicht die Regel. Wobei Schnarchen ist jetzt nicht immer das Thema, das ich als Nasenchirurg zu bearbeiten habe, weil da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen, damit auch die gar nicht mit der Nasenportion behebbar sind. Aber soll schon mal vorgekommen sein.
Soll vorkommen, genau. Wir leben ja in einer Zeit völliger Selbstoptimierung. Selfies, Filter, Handy, Frontkamera, Zoom-Meetings im Homeoffice. Würden Sie sagen, dass die sozialen Medien im Konkreten den Wunsch nach Nasenkorrekturen verstärkt haben?
Ich glaube, der Wunsch war immer schon da. Ich glaube, das ist keine Erfindung der Neuzeit jetzt irgendwie, dass man sich das jetzt mehr wünscht. Man ist damit mehr konfrontiert, dass es das gibt. Das heißt, es gibt, glaube ich, auch durchaus ein anderes Bewusstsein oder vielleicht ein bisschen mehr Bereitschaft, das zu tun dadurch auch, weil es einfach präsent ist und nicht mehr im Geheimen stattfindet, wenn man so möchte. Es macht vielleicht die Entscheidung leichter, aber der Wunsch, glaube ich, der ist, glaube ich, nicht dadurch größer geworden. in dem Sinne. In der Regel, in der Mehrheit.
Aber es kommen schon Patientinnen und Patienten mit Fotos oder KI-generierten Bildern zu Ihnen und sagen, so hätte ich es gerne.
Das gibt es hin und wieder auch. Da gibt es auch mittlerweile verschiedenste KIs, die schon Simulationen machen. Und okay, was tue ich hier eigentlich noch?
Haben Sie sicher schon einiges gesehen?
Ja, gibt es auch. Ist aber jetzt nicht die Mehrzahl der Patientinnen. Das heißt, hin und wieder gibt es das. Es gibt auch Beispielbilder, die Patienten und Patientinnen mitbringen. Da habe ich gar kein Problem damit. Ich finde es sogar gut, weil dann kann ich manchmal auch sagen, na, so wird es nicht aussehen. Ja, das heißt, um die Vorstellung noch auf den richtigen Weg zu bringen, weil natürlich Social Media, wissen wir alle, ist nicht immer ganz ehrlich, was Patienten dort sehen können, was die Menschen von sich dort zeigen, weil es natürlich ganz viel Bildbearbeitung gibt, optimierte Winkel. Und das heißt, das wissen wir alle, dass es nicht alles der Realität, wenn wir in den Spiegel blicken, entspricht, aber das nutze ich auch dann dafür, um das zu erklären.
Gibt es da einen Trend, der Ihnen aktuell vielleicht Sorge bereitet diesbezüglich?
Für die Nasenoperationen eigentlich nicht. Also auch da gibt es natürlich Nasen, die ich dann sehe als Beispiel, wo ich mir denke, naja, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schön oder so würde ich es eigentlich ja nicht machen. Aber ja, das sind die Geschmäcker unterschiedlich auch und dem versuchen natürlich zu begegnen, weil es hat ja keinen Sinn, wenn ich die Nase so mache, wie ich sie gut finde, sondern es muss der Patientin ja auch letztendlich gefallen. Ich muss nur schauen, ist es umsetzbar, ist es möglich und das entsprechend erklären.
Da steige ich auch jetzt gleich ein, weil unsere Rubrik die meistgestellte PatientInnenfrage widmet sich der Frage, was, wenn ich nach der Nasen-OP plötzlich nicht mehr wie ich selbst aussehe. Wie würden Sie sagen oder wie verhindern Sie, dass PatientInnen ihre Identität verlieren?
Darauf sage ich, eine Nasenoperation ist eine verändernde Operation. Sie werden anders ausschauen. Das ist in Stein gemeißelt, weil dafür sind Sie auch hier, um das zu ändern. Natürlich soll man sich selber kennen, wenn man in den Spiegel schaut. Das ist richtig. Deswegen nutzen wir auch die 3D-Simulation, sodass die Patienten und Patienten sehen können, aha, eigentlich, ich schaue gar nicht so anders aus. Vor allem von vorne oder von den schrägen Ansichten ändert sich manchmal tatsächlich weniger, so auf den ersten Eindruck, obwohl sich vielleicht viel verändert, wenn wir die Bilder übereinander legen und dazwischen vor und nach hin und her springen. Nur wenn man sie nebeneinander positionieren, muss man immer so schauen, okay, ja, schon anders, aber man erkennt sich selber. Wenn man sich in den Spiegel schaut, schaut man sich in der Regel ja von vorne in den Spiegel und nicht 90 Grad von der Seite betrachtet, wo oftmals die größeren Veränderungen stattfinden. Und dadurch ist das eigentlich für die Patientin, die ich habe, sehr beruhigend, dass sie sich selbst erkennen daran, dann auch wiederum. Und das heißt, wie kann ich es verhindern? Indem ich eben ein Planungswerkzeug wie die 3D-Simulation nutze, damit die Patienten darauf vorbereitet sind, wie wird es denn sein? Bin ich das sozusagen? Passt das zu mir?
Aber sind die Patientinnen und Patienten dann trotz alledem final überrascht vom Ergebnis? Oder wann ist dieser Wow-Effekt? Wann kommt das?
Das oft in die Schiene runterkommt, wenn man sie erstmal in der Nase sieht, wobei es ein wenig darauf ankommt, wie geschwollen sie ist. Wenn man, wenn sie ein bisschen groß ist noch und geschwollen ist, denkt man sich, okay, ist es das schon, dann muss noch eine Woche vergehen, dann ist es schon besser auch. Natürlich, das ist der große Schritt mit der Aufregung, direkt dann nach der Operation, bei den ersten Kontrollen danach. Aber es ist auch nicht von Nachteil, nicht so überrascht zu sein, weil man dann sich nicht denkt, oh, was für ein Mensch ist das jetzt? Ja, das heißt, man ist schon ein bisschen herangeführt worden. Ja, und das sehe ich als positiv an, weil ich habe hin und wieder auch Patientinnen, die kommen und sagen, ich habe eine Nasenoperation gehabt, ich erkenne mich nicht wieder, ich schaue so anders aus, ich habe das nicht erwartet, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Dieses Problem habe ich zum Glück eigentlich nicht. Ich habe hin und wieder mal, ich erinnere mich an zwei Patientinnen, ein Thema, dass sie gesagt haben, na, ich habe schon ein paar Monate gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Das ist zum Glück aber die Ausnahme und ich bin der Meinung, es liegt an meiner Aufklärung, an meiner Planung davor, um das eben auszuschließen, dieses Problem.
Zum Schluss würden wir noch gerne auf Sie persönlich zu sprechen kommen, unser Blog Last Insights. Was fasziniert Sie bis heute an der Rhinoplastik?
Es ist einfach schön. Das heißt, wenn man einfach auch von der emotionalen Seite es betrachtet, schön in dem Sinne, was es mit dem Menschen macht. Ja, wenn ich sie auf den Nachher-Fotos dann anschaue, es ist immer ein bisschen mehr Lächeln auf den Lippen, als es vorher war. Man sieht, man spürt, dass irgendwie die Menschen plötzlich mehr Selbstbewusstsein haben. Sie haben andere Haare, andere Haarfarben, plötzlich anderen Schmuck drauf ist, die Kleidung ist plötzlich anders. Das heißt, es macht etwas mit den Menschen und das ist schön. Ja, dass man so eine Last von jemandem nehmen kann. Das ist das Schöne am Emotionalen dran. Natürlich gefällt es mir, wenn ich eine Nase schöner machen kann auch. Also es freut mich dann auch, wenn ich das geschafft habe, natürlich auch. Und es ist einfach für mich chirurgisch etwas, das mir Spaß macht. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es macht mir einfach Spaß. Ich mache es einfach.
Man merkt das auch im Gespräch. Sie sind absolut leidenschaftlich. Natürlich oder perfekt?
Natürlich ist perfekt.
Gibt es trotz Ihrer jahrelangen Erfahrung noch Momente, wo Sie vor einem Eingriff angespannt sind?
Ja, mag es schon mal geben auch. Also es gibt Operationen, die, wo ich schon weiß, dass sie etwas herausfordernder sind, wo ich jetzt nicht aufgeregt im Sinne von ängstlich bin, aber wo ich merke, es gibt vielleicht mal ein bisschen mehr Anspannung davor. Ich gehe im Kopf nochmal alles so durch auch davor, so wie wenn vielleicht der Skirennläufer oben auf der Piste steht und kurz vorm Start ist, wo nochmal alles durchgeht auch, wie die Kurven kommen und wo die Schritte sind. Aber ja, das muss ich schon zugeben. Es gibt herausforderndere Situationen und Alltagssituationen. Das ist, glaube ich, überall so.
Hat es in Ihrer Laufbahn einen Fall gegeben, an den Sie sich speziell erinnern oder der Sie geprägt hat?
Wiederum vielleicht auf das Emotionale zurückzukommen, was mich überrascht hat. Das war eine Patientin, habe ich hier in meiner frühen Zeit operiert, und das war eine Nase, wo ich mir eigentlich gedacht habe, naja, die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Soll ich mich das trauen überhaupt? Was ist, wenn sie schlechter wird, als sie vorher war? Und es war eine Patientin, die hat sehr viel Make-up getragen, eine junge Patientin. Und sie kam dann zur Kontrolle nach der Operation, ein halbes Jahr danach, mit einem Sonnenbrand im Gesicht. Und da habe ich sie angesprochen drauf. Und sie hat dann gesagt, ja, sie hat es vergessen. Aber eigentlich, ich muss ihm was sagen, früher wäre ich niemals ohne Make-up mit so einem Sonnenbrand aus dem Haus gegangen. Jetzt ist es mir total egal. Seit der Nasenoperation schminke ich mich gar nicht mehr so. Ich erspare mir jeden Tag in der Früh eine Stunde, die ich im Badezimmer dafür verbracht habe, nur scheinbar, um meine Nase zu kompensieren. Das heißt, diese Patientin hat eine Stunde pro Tag gewonnen mit der Nasenoperation.
Wahnsinnig viel Lebensqualität.
Und natürlich kann man diskutieren, naja, ich meine, dann hat man vielleicht andere Themen, wenn man sich deswegen so viel schminken muss, aber so leicht ist es natürlich nicht doch. Ja? Und ja, und das denke ich immer wieder, in dem Sinne, was für eine Bedeutung kann das für manche Menschen haben und wie viel Last kann man den Menschen entnehmen dann?
Was würden Sie jungen Chirurginnen und Chirurgen mit auf den Weg geben, wenn das ein Rat sein dürfte?
Wenn man Nasenoperationen machen möchte, um auf das vielleicht zu kommen, dann muss man wissen, es ist ein harter, steiniger Weg manchmal. Aber man muss dranbleiben, man muss dahinter sein und ja, nach vorne schauen, und man muss das machen, was einem Spaß macht. Das ist das Allerwichtigste. Es gilt eh für alle Lebensbereiche so. Nicht locker lassen. Und wenn jemand sagt, nein, mach keine Nasenoperationen, spezialisiere nicht drauf, es sind die Patienten vielleicht schwierig und die Portionen sind schwierig und es ist alles dies und jenes. Wenn man das machen möchte, dann soll man es machen. Also meine Empfehlung ist, das tun, was man gerne möchte. Ja, was einem Spaß macht, dann wird's gut.
Wenn Sie auf alle Gesichter zurückblicken, die Sie begleiten durften, was bedeutet Schönheit für Sie persönlich?
Ach, für mich persönlich? Eine gar nicht so leichte Frage. Ich habe zwei Blicke, die ich auf die Patienten werfe normalerweise bei der Beratung. Einen analytischen Blick, das heißt, ich muss schauen, was ist verändert, warum schaut dies oder jenes so aus, was muss ich tun, um das zu optimieren, und dann kann ich auch einen Schritt zurücktreten und mal den Menschen anschauen und sagen, ist es stimmig, was stört, sieht es eh gut aus, macht es Sinn, etwas zu tun, weil in der Analyse kann ich alles zerlegen und immer einen Makel finden. Das heißt, das ist sozusagen zwei ästhetische Augen, die es dafür gibt, auch was das betrifft. Auch, ja. Wichtiger finde ich ist natürlich jetzt für den Alltag, dass wie wirkt das Ganze und nicht, wie kann ich einen Fehler finden. Dadurch habe ich immer verschiedene Blicke auf diese Sachen. Für mich ist es als Mensch sozusagen ästhetisch gut, wenn es stimmig ist und harmonisch ist und ein gutes Gesamtbild gibt. Als Chirurg sehe ich natürlich die Details, die kleinen Makel, die Imperfections und die Dinge, und ja, die verfolgen mich auch hin und wieder mal.
Wir kommen abschließend zu unserem Blog Quickfire. Ich würde Sie bitten, ausschließlich mit Ja und Nein zu antworten.
Das muss wirklich sein?
Ja. Ja.
Es gibt kein dazwischen?
Nein. Okay. Oder vielleicht ein Jein?
Okay, nein, immerhin.
Ja. Ist in der ästhetischen Medizin jeder Wunsch legitim?
Nein und jein.
Verändert Ihre Arbeit Ihren Blick auf Schönheit?
Nein.
Hat Social Media einen spürbaren Einfluss auf ästhetische Entscheidungen?
Ja.
Haben Sie selbst schon etwas an sich machen lassen?
Nein.
Wird die Natürlichkeit in der Ästhetik wieder stärker an Bedeutung gewinnen?
Ja, definitiv.
Steigt der gesellschaftliche Druck auf ein perfektes Aussehen weiter?
Ja.
Schauen Sie Gesichter und Nasen im Alltag automatisch, analytisch an, auch beim Dinner?
Nein.
Okay.
Ja, nein. Keine Sorge.
Haben Sie im Laufe Ihrer Karriere Ihren eigenen ästhetischen Geschmack entwickelt?
Da sage ich nicht ja oder nein, sondern nein, aber mir dessen bewusst geworden.
Ist weniger in der Ästhetik oft mehr?
Ja.
Damit würde ich gerne abschließen. Herr Dr. Grill, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war Aesthetic Insights und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Das war Aesthetic Insights. Gespräche, die unter die Haut gehen. Danke, dass Sie heute dabei waren. Haben Sie Fragen oder Themenwünsche? Schreiben Sie uns gerne. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Ich bin Viktoria Einetter. Bis zum nächsten Mal. Schönheit ist dann am stärksten, wenn sie natürlich bleibt.